Gerade kamen richtig Heimatgefühle auf im Blick auf Heilbronn, das leichte Schwäbeln bei Heike Thiel hat doch geholfen. Aber das Schöne war sonst grammatikalisch perfekt. Und das ist bei den Schwaben nicht immer so. Da wundert man sich sogar, dass also auch Lehrer, entsprechend sich ausdrücken. Ja, ich bin gerne hier heute Morgen und möchte mit euch nachdenken über ein Wort aus Johannes 10. Ich lese es nach der Basisbibel. Amen, Amen, das sage ich euch. Wer nicht durch das Tor in den Schafstall geht, sondern anderswo einsteigt, ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirt der Schafe kommt immer durch das Tor. Der Wächter am Tor öffnet ihm und die Schafe hören seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie ins Freie. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er vor ihnen her. Die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Aber einem Fremden werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Dieses Gleichnis erzählte Jesus den Pharisäern. Aber sie verstanden nicht, was er ihnen damit sagen wollte. Jesus begann noch einmal. Amen, Amen, das sage ich euch. Ich bin das Tor zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird hinein und hinausgehen und eine gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen. Er schlachtet sie und stürzt sie ins Verderben. Ich bin gekommen, um den Schafen das Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt ist bereit, für die Schafe zu sterben. Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirt. Und die Schafe gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er die Schafe im Stich und läuft weg. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld und die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die, die zu mir gehören und sie kennen mich. Genauso kennt mich der Vater und ich kenne ihn. Ich bin bereit, für die Schafe zu sterben. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Auch die muss ich führen. Und sie werden auf meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein und einen Hirten haben. Deshalb liebt mich der Vater, denn ich bin bereit, mein Leben herzugeben, um es wieder neu zu erhalten. Niemand kann mir das Leben nehmen. Ich gebe es freiwillig her. Es steht in meiner Macht, es herzugeben und genauso steht es in meiner Macht, es wieder neu zu erhalten. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Wenn wir das so hören und hineingenommen werden in dieses Bild vom Hirten und seiner Herde, dann weiß ich nicht, wie es sich für dich anfühlt. Aber für mich fühlt sich das schon so ein Stück weit an, als würde ich in eine andere Zeit versetzt. Nicht, dass es nicht heute auch noch Hirten gäbe, aber es ist uns ja oftmals so nahe gekommen wie etwas Idyllisches. Jetzt habe ich doch gerade den Präsenter vergessen. Vielleicht so, ein Bild aus der Katakombe in Rom, eine Darstellung von dem Hirten, der sein Schaf auf den Schultern trägt. Und vielleicht haben wir es so noch nicht gesehen, aber vielleicht so als Ikone einmal oder vielleicht auch so. Das war manchmal so ein Bild, was ältere Leute in ihren Schlafzimmern hängen hatten. Ich sehe schon nickende Köpfe hier, ja. Das schien also so heimelig zu sein. Das ist so vertraut. Da ist der gute Hirte, der kümmert sich um mich. Und wenn ich hier in diesem Bett liege, kann ich getrost schlafen, denn es gibt einen Hirten, der über mich wacht. Ein wunderbares Bild von dem guten Hirten. Doch dieses Bild ist nicht das ganze Bild. Es kann uns also täuschen, wenn wir denken, ja, das so mit dem Hirten, das war sehr idyllisch und dann sehen wir dort noch David mit seiner Harfe spielend, nachsinnend, philosophierend, anbetend, gemütlich, ruhig. Aber das Bild ist komplexer, wie eben auch unser Leben komplexer ist. Und wenn etwas komplex ist, kann es auch manchmal kompliziert sein, so wie manches in unserem Leben in dieser Komplexität auch kompliziert werden kann. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hätte dann manchmal gerne Antworten, am liebsten einfache Antworten und einfache Lösungen. Aber wir wissen, dass es diese oftmals nicht gibt. Auch wenn es Menschen gibt, die uns solche einfachen Lösungen anbieten oder meinen, anbieten zu können. Jedenfalls, das, was ich uns gerade gelesen habe aus Johannes 10, zeigt, dass im Hintergrund immer auch die Herde gefährdet ist. Es ist interessant, dass Jesus so beginnt. Er sagt, Amen, Amen, das sage ich euch. Wer nicht durch das Tor in den Schafstall geht, sondern anderswo einsteigt, ist ein Dieb und ein Räuber. Also hier wird nicht gleich ein schönes Hirtenbild gemalt mit seiner Herde, sondern auch gleich die Gefährdung steht mit dahinter. Und das muss einen Grund haben. Und wenn das einen Grund hat, sollte es für uns Grund genug sein, auch einmal darüber nachzudenken. Denn so empfinden wir ja alle, dass wir schon seit anderthalb Jahren in einer etwas außergewöhnlichen Lage uns befinden. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als das so anfing, wie viel Verständnis untereinander war, wie viel Rücksichtnahme. Ich hatte sogar manchmal den Eindruck bei einem Spaziergang, und wo ich wildfremden Leuten begegnete, dass ich dachte, irgendwie wirken die heute alle viel freundlicher als sonst. Weil wir uns als eine Gemeinschaft verstanden haben, die irgendwie auf der einen Seite zusammenrücken muss und andererseits auch, ja eben, Distanz halten muss. Aber es dauerte nicht lange, da begann das hier und da zu kippen, diese Stimmung. Und mich würde nicht wundern, wenn der eine oder andere oder euch oder vielleicht sogar alle irgendwo leidvoll erlebt haben, dass in diesen Diskussionen um diese ganze Fragestellungen es auch zu intensiven Auseinandersetzungen gekommen ist. Und vielleicht sogar mancher Riss durch Familie und Freundschaft geht, weil man sich an dieser Stelle nicht mehr versteht. Das ist schmerzlich. Und wir sind als Gemeinde auch da mittendrin. Wir sind also nicht ausgenommen. Wir sind ja nicht außerhalb dieser Welt, sondern wir sind mitten in dieser Welt. Und deswegen berührt es in gewisser Hinsicht auch uns. Und die Frage ist jetzt, was kann gerade unser Beitrag sein? Also jetzt nicht nur an dieser Stelle, aber auch an dieser Stelle. Was kann unser Beitrag sein, wenn wir uns als Menschen verstehen, die zu diesem Hirten, zu Jesus gehören? Und ich meine, in diesem Gleichnis, das Jesus hier erzählt, den Vergleich, den er braucht, Ansätze zu einer Antwort zu finden, die ich euch gerne mit hineinnehmen möchte. Denn unser Denken und auch unsere Haltung und darüber hinaus unsere Beziehungen stehen in einer Gefahr. Und wir dürfen es nicht zulassen, dass etwas zerstört wird, was doch heil sein soll. Deswegen ist es gut, nicht nur die Gefährdung zu sehen, sondern gleichzeitig zu sehen, wie wir von Jesus her darauf reagieren können, wie er zu uns ist. Und so möchte ich euch mitnehmen in vier Bilder, die hier gezeigt werden. Und na, hier war eine Übersicht, ich mache es mal so nacheinander. Das erste, der erste Gefährder ist der Dieb. Der Dieb und der Räuber, der Wolf und der Fremde. So möchte ich es einmal nennen, diese vier kategorisieren aus diesem Gleichnis. Der Dieb, so habe ich es mal für mich überschrieben, zerstört das Leben. Aber der Hirte gibt uns die Fülle des Lebens. War das gerade wieder weg? Oh ja. Der Hirt, der Dieb zerstört das Leben. Nun müssen wir hier vielleicht daran denken, dass das nicht immer gleich Menschen sein müssen. Natürlich auch Menschen. Es gibt Menschen, die zerstören wollen. Die eine Gesellschaft, eine Gruppe oder uns persönlich stören wollen. Aber wir können auch unsere Gedanken und das, was uns beschäftigt, was wir lesen, als personifizierte Gedanken sehen, die auch so auf uns zukommen und uns bestimmen. Denn davon gehe ich aus, dass der Durcheinanderbringer, der einfach Teufel genannt wird in der Bibel, eben es gerne hat, wenn er auf diese Weise auch durch unsere Gedanken Dinge zerstören kann. Der Dieb geht zerstörerisch vor. Es heißt hier ganz einfach, ein Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, er schlachtet sie und stürzt sie ins Verderben. Wer einmal in den Fängen des Diebes ist, bei dem wird das Leben zerstört. Und wenn wir merken, dass etwas zerstört wird in unserem Leben, damit meine ich gar nicht erst äußerlich, sondern dass in uns etwas zerstört wird, dann müssen wir aufpassen, dann müssen wir aufmerken. Wenn wir merken, dass da etwas zerbricht, was vorher heil war, was gut war, was uns gefördert hat. Jesus sagt, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Nun, es gab damals in Israel, in der jüdischen Gesellschaft, einige Gruppen, die sich insbesondere auch militant gegen die römische Besatzung aufgelehnt haben. Eine Gruppe, die immer wieder genannt wird, sogar ein Jünger kommt aus dieser Gruppe heraus, waren die Zeloten. Zwei werden sogar namentlich erwähnt in der Apostelgeschichte von dem Gelehrten Gamaliel. Der eine hieß Judas, der Galiläer und Theudas. Wenn man diese beiden mal charakterisieren könnte, sollte, dann könnte man sagen, der Judas, der Galiläer, war so der militante Bandenchef. Und der Theudas, er war der ideologische Brandstifter, so möchte ich ihn mal nennen. Warum sage ich das jetzt so? Weil wir beides heute auch vorfinden. Die ideologischen Brandstifter, wo wir sagen müssen, dass aber eben gerade Ideologie und dass gerade die Worte, die geäußert werden, eben nicht nur Worte sind, sondern wie oft haben wir es jetzt beobachtet, Worte werden früher oder später zu Taten. Zerstörerische Worte werden früher oder später zu zerstörerischen Taten. Das ist erschreckend in unserer Gesellschaft. Und genau das kann auch passieren. Beide, Judas und Theudas, haben ihre Anhänger ins Verderben geführt. Vielleicht sind es gerade diese beiden oder eben auch andere, an die Jesus hier gedacht hat. Die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, die zerstört haben. Und die Frage, die sich uns stellt, ist, folgen wir Leuten, die erkennbar oder absehbar oder wo wir es in uns spüren, die uns am Ende ins Chaos führen würden? Das ist nicht die Art Jesu, ins Chaos zu führen. Paulus hat sogar im Blick auf die Obrigkeit, im Blick auf die Regierenden geschrieben, dass wir für sie danken und beten sollen. In Klammern gesagt, heißt nicht, dass wir jetzt alles richtig finden müssen, aber dass wir danken und beten sollen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Weil wir das als Gesellschaft brauchen, Ruhe und Frieden, nicht Chaos. Und Jesus, von ihm wird gesagt, dass er die Fülle des Lebens gibt. Das ist die Antwort. Und das ist das, was uns erfüllen und prägen soll. Der Gedanke und das, was er gibt, soll uns total erfüllen. Ich bin gekommen, sagt er, um den Schafen das Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Beim guten Hirten geht es immer ums Leben. Da gibt es nicht einen Hauch des Todes, nicht einen Hauch der Zerstörung. Da geht es um Leben. Und dieses Leben, das fühlt sich auch lebendig an. Und achten wir darauf, dass nichts in unser Leben kommt, das dieses lebendig anfühlende Leben nimmt. Denn das kann man spüren. Das kann man spüren. Man kann es wirklich spüren. Da geht etwas weg von mir, was einmal ein wertvoller Besitz für mich war. Kommen wir zu dem zweiten, zu dem Räuber. Nun, der Räuber, kann man sagen, ist dasselbe wie der, das geht ja ein bisschen schneller, wie der Dieb, ja, liegt nahe beieinander, Jesus nennt sie auch zusammen. Aber ich möchte hier einen anderen Aspekt betonen, nämlich der Räuber stiehlt, er raubt etwas, dagegen der Hirte gibt sich. Was könnte ein größerer Gegensatz sein? Der eine nimmt alles und der andere gibt alles. Jesus sagt, wer nicht durch das Tor in den Schafstall geht, sondern anderswo einsteigt, ist ein Dieb und ein Räuber. Also beide kommen nicht durch das Tor, sodass sie gleich erkennbar wären, sondern sie kommen von der Seite herein, durch einen Nebeneingang, über die Hecke oder was auch immer, um hineinzukommen, um da zu sein und sich einfach erstmal sogar möglichst unbemerkt einzumischen. Aber Ziel ist zu rauben. Bei Raub denken wir immer sehr schnell an Wert und Gegenstände, an Geld. Aber bei denen, von denen wir jetzt reden, da geht es nicht um Geld. Geht es auch nicht um Wertgegenstände in unserem Haus. Sondern geht es um unsere Werte. Das, was für uns essentiell wichtig ist, darum geht es ihnen. Es geht ihnen darum, letztendlich die Ruhe unserer Seele zu rauben. Merken wir das? Die Ruhe unserer Seele zu rauben. Jesus sagt, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Aber diese, sie rauben gerade die Ruhe. Ja, und damit das, was unser Leben im eigentlichen Sinne ausmacht. Ja, und sie rauben Freiheit. Denn der Hirte führt aufs freie Feld. Aber sie rauben uns die Freiheit. Und manchmal können sie ganz fürsorglich auftreten. So im Sinne von, ich kümmere mich wirklich um dich. Es gibt da ein interessantes Beispiel im Alten Testament. Absalom, er stellte sich so an den Eingang zur Stadt nicht, und hielt die Leute ab, die also mit einer Rechtsangelegenheit kamen und sie vor den König bringen wollte. Und er sagt, ja, wenn ich dran wäre, würdest du dein Recht bekommen. Nett, ne? Also wenn wir erstmal dran sind, dann kriegst du das, was du wünschst. Naja. Lassen wir es hier irgendwas zur Wahl zu sagen. Also so stahl, heißt es hier, so stahl Absalom das Herz der Männer Israels. Wenn Leute kommen, so ungefähr sagen, wenn du bei mir wärst und wenn du auf mich hören würdest, dann hättest du die Lösung. Dann würdest du auch den Durchblick haben. Wie oft haben wir das schon gesehen? Die blicken ja alle nicht mehr durch. Und ich sage dir jetzt, wie es wirklich ist. Kennt ihr das? Und gerade wenn Menschen so auftreten, die uns mit ihren einfachen Antworten und Lösungen ködern wollen, müssen wir aufpassen. Auch wenn manche sagen, ja, aber wir werden in unserer Freiheit beraubt, das geht doch nicht. Maske tragen und so weiter, wir werden unserer Freiheiten beraubt. Ich möchte sagen, Leute, die ihr das hier lauthals sagen könnt, geht mal wirklich dahin, wo Leute der Freiheit beraubt sind. Und dann sprechen wir wieder miteinander. Der Räuber stiehlt. Verliere oder gewinne ich? Das ist ein Kriterium dafür, auf wessen Seite wir uns auch befinden. Denn der gute Hirte, er gibt. Es heißt, der gute Hirte ist bereit, für die Schafe zu sterben. Er gibt sein Leben. Das wird 5-mal betont. Das muss anscheinend sehr wichtig für uns sein. Es ist so wichtig, dass Jesus gesagt hat, ich möchte, dass ihr euch immer wieder daran erinnert. Und ich gebe euch ein Mal. Ihr könnt es sehen, schmecken, genießen, das, was ich für euch tue und getan habe. Erinnert euch immer wieder daran, weil es ist essentiell, es ist so wesentlich für euch, das in euren Herzen zu haben, dass ihr es nie vergesst. Ja, von Jesus wird gesagt, dass Gott ihn gegeben hat, um durch sein Blut sich die Gemeinde zu erwerben. Wir wären gar nicht hier, wäre Jesus nicht für uns gestorben. Wir hätten keinen Grund, heute Morgen hier zu sein. Es wäre besser, irgendetwas anderes zu machen. Aber jetzt haben wir allen Grund, den größten Grund, es zu tun und ja, wie gesagt, zu feiern. Und genau das ist es, wodurch wir in die größte Freiheit hineingeführt werden. Größere Freiheit gibt es nicht. Heute wird ja oft davon gesprochen, dass wir abwägen müssen zwischen Freiheit und Sicherheit. Das Schöne bei Jesus ist, brauchen wir das wirklich nicht. Er führt uns eine Freiheit, die größer nicht sein kann. Und er gibt uns eine Sicherheit, die größer nicht sein kann. Denn er sagt, ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand kann sie mir aus den Händen reißen. Sicherheit. Kommen wir zu dem Dritten. Von den Personen zu dem Wolf. Der dritte Gefährder. Der Wolf jagt auseinander und der Hirte bringt zusammen. Das ist der Unterschied. Hier heißt es, ich bin der gute Hirte ist bereit, für die Schafe zu sterben. Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und die Schafe gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er die Schafe im Stich und läuft weg. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und jagt die Herde auseinander. Das ist es, was den Wolf kennzeichnet. Wir sprechen heute oft von Polarisierung in unserer Gesellschaft. Und mit dieser Polarisierung sagen wir auch ein Stück weit das aus, was hier auch gesagt wird. Es werden Menschen auseinandergetrieben, sodass sie verschiedene Positionen einnehmen, die unvereinbar sind. Und das eben nicht nur im öffentlichen Diskurs, einfach indem man Meinungen austauscht, sondern es wird ja manchmal sehr persönlich. So sehr, dass es, wie ich eben schon mal sagte, Menschen auseinandergerissen werden. In den USA, wie lange war es? Und sicher, bis heute noch, pro oder contra Trump. In England, pro oder contra Brexit. In Deutschland, pro oder, ja, wie steht man zu Corona? Das hat Menschen auseinandergebracht. Und wenn man mit Menschen spricht aus den USA oder aus dem Vereinigten Königreich, die sagen, das hat Familien ja auch auseinandergebracht, Gemeinden auseinandergebracht. Da hast du die eine Hälfte so, die anderen so und die können sich nicht versöhnen. An solchen Fragen. Noch hier sagt Jesus einmal, dass der Wolf in Schafskleidern kommt. Also nicht immer gleich erkennbar, manchmal sogar eben fürsorglich, sehr gut, aber dann irgendwann zeigt sich dieses Gift. Deshalb achten wir darauf und fragen wir uns, was bringt uns auseinander? Und das, was uns auseinanderbringt, Personen, Gedanken oder was auch immer es sei, kann nicht seinen Ursprung in dem haben, der als Hirte zusammenführt. Bis hin zu jenen falschen Propheten. Nehmt euch in Acht, sagt Jesus, vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch und verhalten sich wie Schafe, aber im Inneren sind sie Wölfe, die auf Raub aus sind. Solche unsicheren Zeiten, die wir erleben, wo Menschen nicht damit zurechtkommen, sind eigentlich immer auch Hochzeiten für Propheten. Also ich meine jetzt falsche Propheten. Solche, die eben, wie schon gesagt, Lösungen anbieten oder immer den Eindruck vermitteln, eines ist klar, schlimmer kann es nicht mehr werden. Wer von euch schon länger mit Jesus unterwegs ist, einige Jahrzehnte, ich kann mir vorstellen, es sind ja einige hier unter uns, wie ich auch, weiß, wie viele Propheten sind schon gekommen und gegangen. Wie viele Propheten hat man schon das Ohr geliehen und gedacht, na ja, wenn das so ist. Und das bestätigte sich nicht. Der Hirte bringt zusammen, nicht auseinander. Ich habe noch andere Schafe, sagt er, die nicht aus diesem Stall kommen. Aus diesem Stall der jüdischen Gemeinschaft. In Klammern, manchmal ist es auch gut, über den Stall der eigenen Gemeinde hinauszudenken, oder? Wir sind nicht alleine. Auch die muss ich führen, sagt er. Sie werden auf meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein und einen Hirten haben. Denn Jesus liegt die Einheit der Gemeinde so am Herzen. Wir wissen aus Johannes 17, dass er dafür betet. Wir wissen, dass er dazu auch seinen Geist gegeben hat. Und wenn er so viel investiert, liebe Geschwister, dann müssen auch wir alle Energie dafür einsetzen und so viel dafür investieren, dass diese Einheit wirklich bleibt. Und durch nichts, was immer es auch sei, zerstört wird. Wenn wir merken, das bringt uns auseinander, dann stimmt etwas nicht. Wenn ich früher manchmal so über diesen Text Johannes 10 oder den Hirten gepredigt habe, nicht oft, aber doch schon mal, dann war es meistens so, ich konnte schon fast die Uhr danach stellen, dass nach der Predigt, nach dem Gottesdienst jemand auf mich zukommt und sagt, du hast den Hund vergessen. Die Hirten haben doch immer einen Hund dabei. Wisst ihr was? Das Schöne ist, Jesus kommt ohne Hund aus. Er braucht keine Hunde. Übrigens, der Hund stammt ja auch vom Wolf eigentlich ab, ne? Da merken wir, da ist die Beziehung. Wir brauchen keine Hunde. Wir brauchen keine Zusammentreiber. Wir brauchen den Hirten Jesus, den Zusammenzieher. Das ist der Unterschied. Der Hirte zieht zusammen um sich selbst. Und je näher wir bei ihm sind und also auch von seiner Art des Umgangs miteinander geprägt sind, je näher sind wir einander. Nicht, weil uns irgendjemand zusammentreibt. Und auch nicht, weil uns vielleicht irgendeine Not zusammentreibt. Das kann auch dazukommen. Ja. Der Kern ist, dass es Jesus selbst ist. Noch das Letzte. Letzte Gefährte ist der Fremde. Jesus sagt es ja einfach, die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme, aber einem Fremden werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber je mehr Stimmen wir hören, auch zu irgendeinem Thema, ja, je mehr wir dazu lesen und je mehr wir anfangen, im Internet danach zu schauen und dann auch noch bei den einzelnen Facebook-Einträgen oder wo auch immer, wir werden immer mehr verunsichert. Je mehr Stimmen wir hören, umso mehr steigen dann aber auch Ängste in uns auf. Was soll das alles noch werden? Nicht ständiger Nachrichtenkonsum, nicht ständiger Meinungskonsum hilft uns hier weiter. Sie verstärken einfach nur noch unsere Ängste und unsere Verunsicherung. Und wie gesagt, wenn dann noch jemand kommt und sagt, ich habe die Erklärung, dann müssen wir sehr aufpassen. Natürlich möchten wir manchmal unsere etwas komplizierte Welt einfach erklären. Weil wir meinen, dann komme ich auch besser damit zurecht. Aber so geht es nicht. Und es kann ein guter Indikator sein, wenn wir uns fragen, ist diese Stimme, das, was ich jetzt lese, ist mir das vertraut oder nicht vertraut? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich denke schon, dass man manchmal Dinge hört und wir sagen uns selber, irgendwie habe ich den Eindruck, das stimmt nicht. Wir können uns das nicht erklären, noch nicht. Wir können auch nicht beschreiben, woran das liegt. Aber wir spüren das irgendwie. Wir sollten achtsam sein an dieser Stelle. Denn die Frage ist, ist diese Stimme, das, was ich jetzt lese, etwas, mit dem ich vertraut bin, weil ich ein vertrautes Verhältnis zu Jesus habe? Also nicht alles, was etwas anders klingt, als wie ich bisher immer gedacht habe, ja, muss schon gleich per se schlecht sein. Wäre ja schlimm, sonst könnten wir uns ja nie verändern. Es wäre ja nie möglich, etwas Neues einmal anzugehen und zu denken, was auch nötig wäre. Aber wenn wir mit der Stimme des guten Hirten intensiv vertraut sind und wir dann merken, ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, das klingt nicht so, wie Jesus klingt. Ja, versteht ihr, das ist der Punkt. Dann ist höchste Achtsamkeit nötig. Und eine Grundfrage, die man eigentlich immer wieder auch feststellen kann, ist, bedient diese Stimme meine Angst oder nicht? Denn viele Stimmen, die auf uns einströmen, bedienen unsere Angst und unsere Unsicherheit. Und sie haben auch nur eine Chance, gehört zu werden, weil sie auf Ängste in uns treffen. Manche Gruppierungen, manche Meinungen und auch manche, jetzt sage ich es doch, Parteien, würden gar nicht existieren können, wenn sie nicht immer die Angst der Menschen bedienen müssten. Oder hervorrufen sogar. Denn ein unzufriedener Mensch ist eigentlich offen für alles Mögliche. Jesus ist da anders. Von Jesus wissen wir, dass er nicht Angst bedienen will, sondern Angst nehmen will. Schon im Alten Testament, aber auch in Jesus konzentriert sich das, ist es so, doch so, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Dahin will Jesus uns führen. Das ist seine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Sie sind mit mir vertraut und wissen, dem kann ich mich auch wirklich anvertrauen. Dein Stecken und dein Stab trösten mich, heißt es im Psalm 23. Das ist die Art des guten Hirten, mit seinen Leuten umzugehen. Und deswegen bleibt uns eigentlich nur, ganz praktisch, uns mit dieser Stimme immer wieder vertraut zu machen. Das geschieht ja nicht einfach dadurch, dass wir sagen, ja, ich habe die Bibel mal von Anfang bis Ende durchgelesen, jetzt weiß ich, worum es geht. Sondern dass wir sensibel bleiben durch den ständigen Umgang mit dieser Stimme, dass wir dann hören und sagen, ja, das jetzt merke ich, das kommt von ihm, das kommt nicht von ihm. Und das ist auch der beste Schutz, mit dieser Stimme vertraut zu sein. Es ist nicht der beste Schutz, sich mit allem auszukennen, was an Theorien rumläuft oder was uns angeboten wird und was uns unruhig macht. Also auch noch den letzten Durchblick durch jede kraude Theorie zu haben. Das brauchen wir alles nicht. Sondern entscheidend ist, vertraut zu sein mit der Stimme Jesu, um unterscheiden zu können. Um die Frage beantworten zu können, hat es den Klang meines guten Hirten? Hat diese Stimme den Klang des Neuen Testamentes? Hat diese Stimme den Klang der Freiheit? Hat die Stimme den Klang der Versöhnung? Hat es den Klang des Lebens? Und dann können wir eben auch zu einer Stimme für diese Stimme werden. Es ist heute so schnell möglich, dass man mit einem Klick irgendeine Sache in die Welt setzt. Lass uns die Stimme Jesu in diese Welt setzen, indem wir von ihm reden, aber indem wir auch seine Art hier in unserer Umgebung und unter den Menschen deutlich machen. Denn Das dürfen wir wissen, dass die Stimme Jesus, dass die Art Jesu, dass es gut ist, dass es das Gute auch fördert und dass das am Ende zählt. Und so bei Jesus zu sein, da bin ich mir sicher, ist der beste Platz. Ich möchte auch gerne mit uns beten. Ja, Herr, wir möchten dir danken, dass wir nicht nur über dich zu reden haben, sondern dass du zu uns sprichst. Dass wir uns nicht nur erinnern müssen an dem, was war, sondern dass du gegenwärtig bist und ja sogar in uns lebst. Und deswegen beten wir dich an und danken dir sehr, dass wir auch miteinander dieses feiern dürfen, dass du unser Hirte, unser Erlöser und der Tröster bist. Amen.